Wir haben, jeder, die meisten von euch wahrscheinlich sogar mehrere, die Bibel, Gottes gedrucktes Wort. Schwarz auf weiß. Schwarz, das, was Gott gesagt hat. Wenn man dann reinguckt in die Bibel, merken wir immer wieder, da ist eine Menge Luft für eigene Gedanken, das Weise, das Ungesagte. Und dem wollen wir im Bibliolog auf die Spur kommen. Ich erzähle die Geschichte, beziehungsweise ich lese sie vor, und dann halte ich bei ganz bestimmten Stellen, die ich geplant habe, an. Und wir versuchen uns in die Rolle der Person, um die es da gerade geht, hineinzudenken. Wer sich äußern möchte, dass nicht kreuz und quer geht, der meldet sich. Ich komme kurz zu ihm, stelle mich neben ihm und dann so in 2, 3 Sätzen sagen, was ich da gerade denke oder fühle. Wichtig ist, es gibt kein richtig oder falsch, sondern es geht darum, was würde ich in dem Moment denken, tun oder sagen. Es ist ganz hilfreich, wenn man alle Auslegungen zu dem Text, wenn man dann erkannt hat, erstmal hinten anschiebt und sich frei macht und einfach erstmal hört und sich reindenkt. Ja, also wie zum Beispiel, wenn der sinkende Petrus aus dem Boot steigen soll. Jesus sagt dir, dann komm. Wie geht's mir? Ja, was geht mir jetzt durch den Kopf? Das ist entscheidend. Ja, wird eine andere Geschichte sein. Den Text eintauchen, nachempfinden, drüber nachdenken. Bitte redet in der Ich-Form, nicht man könnte oder so. Nein, ich, Markus, ich, Gabi oder wer auch sind. Soweit verstanden? Dann lade ich euch ein, jetzt mal kurz die Augen zu schließen. Matthias, ich wechsle dann hier auf das Mikrofon um. Mich machst du einfach bitte aus. Schließt die Augen und gedanklich verlassen wir jetzt diesen Raum. Ja, wir gehen raus, steigen in unsere Autos, fahren mal ganz kurz nach Erfurt, steigen dort in den Flughafen und steigen auf und fliegen über die Alpen. Da unten ist alles herrlich mit Schnee bedeckt, da hat es nämlich geschneit. Fliegen so ein bisschen übers Mittelmeer und kommen nach Israel. Ins alte Israel damals. Es erwartet uns heiße Luft, ja, viel Sonne. Und wir fahren noch so ein bisschen rüber zum See Genezareth und wir treffen auf Jesus in einer Situation, in der er spricht. Und er ist umgeben von seinen Jüngern und allen möglichen Zuhörern. So, jetzt bitte andere. Genau. Erzählte Jesus seine... Okay. Jetzt oder Nun erzählte Jesus seinen Zuhörern eine Geschichte. Ein Mann legte einen Weinberg an und er verpachtete ihn an einige Weinbauern und reiste für längere Zeit ins Ausland. Als die Zeit der Weinlese kam, beauftragte er einen Knecht, sich von den Weinbauern den vereinbarten Anteil an der Ernte aushändigen zu lassen. Aber sie schlugen den Knecht nieder und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Besitzer einen zweiten Boten. Aber auch den schlugen und verhöhnten die Weinbauern und jagten ihn ohne den fälligen Anteil davon. Da sandte der Weinbergbesitzer einen dritten Boten. du bist jetzt der dritte Bote. Du hast mitbekommen, wie es den ersten beiden ergangen ist. Mit welchen Gefühlen und Gedanken machst du dich auf den Weg? Mit welchen Gedanken machst du dich auf den Weg? Was werden sie mit mir machen? Mir ist ganz flau im Magen.
War ja klar, dass die anderen zwei das nicht schaffen. Jetzt bin ich dran.
Das war doch klar. Die zwei, die kriegen sowieso nie auf die Reihe. Jetzt kommt derjenige. Bei mir läuft es.
Wäre es nicht besser gewesen, ich wäre zu Hause geblieben im Weinberg.
Wäre es nicht besser gewesen, wenn ich daheim bleibe, da ist es sicher, da ist die Welt in Ordnung. Danke, dritter Bote. Auch den dritten Boten schlugen sie blutig, verhöhnten, verspotteten ihn und trieben ihn aus dem Weinberg. So kommt der Bote zurück. Du bist jetzt der Weinbergsbesitzer. Deine drei Boten sind abgewiesen worden. Was geht dir jetzt durch Kopf und Herz? Ich bin ein bisschen ratlos. Was kann ich jetzt noch machen? Marianne, du hattest was?
Marianne, was hast du gesagt? Ach so, das ist der Erbe und was? Der wird sich jetzt hier den wegnehmen.
Und eins.
Tja, jetzt habe ich noch denjenigen, meinen Sohn, den Erben. Vielleicht respektieren Sie den. Okay. Wir versuchen es. So, Frauke und dann Ludwig.
Wenn man nicht alles selber macht, auf keinen kann man sich mehr verlassen.
Mann, oh Mann, wenn ich nicht... du kannst dich auf keinen mehr verlassen, kein ordentliches Personal mehr heute. Ich muss irgendwie selber daran.
Ich denke, der wird sich arg Gedanken gemacht haben. Habe ich nicht doch die verkehrten Leute geschickt? Habe ich nicht einiges falsch gemacht?
Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Die falschen Leute, das falsche Team drauf angesetzt? Ich weiß nicht so richtig. Jetzt langt's. Jetzt hau ich rein. So, Joachim war noch.
Ja, das war es gleich, wie es vorher ging.
Vielen Dank, Weinbergsbesitzer. Was soll ich machen, fragt sich der Weinbergbesitzer. Ich werde meinen geliebten Sohn schicken. Vor dem werden sie Achtung haben. Du bist jetzt der Sohn. Jetzt bist du es, der sich auf den Weg machen soll. Was antwortest du dem Vater?
Kann denn der nicht selber gehen? Immer muss ich hier halten für jeden Weg.
Der könnte das doch wirklich selber machen. Ja, jetzt, wo es eng wird, jetzt muss ich laufen.
Soll ich da wirklich allein hin? Kann mir der Vater nicht gleich noch ein paar mitgeben, dass wir zu viert oder fünft da ankommen?
Könnte man da eine Truppe zusammenstellen? Polizei dazu holen oder das Militär, dass ich da nicht allein hinspazieren muss?
Also ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt. Wenn ich jetzt auch noch irgendwo Schaden nehme, ob dann letztendlich das Geld von den Pächtern überhaupt sinnvoll ist.
Lohnt sich das überhaupt? Ist das Risiko nicht zu groß? Ja, was ist das mit der Kosten-Nutzen-Abwägung hier?
Auf mich verlassen, ich regel das, Vater.
Hey Vater, selbstverständlich gehe ich, ich mache das für dich. Das ist doch Ehrensache. Vielen Dank, Sohn. Als die Weinbauern aber den Sohn kommen sahen, da sagten sie untereinander, Mensch, das ist der Erbe, den bringen wir um, dann gehört der Weinberg uns. Und sie stießen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Du bist noch einmal der Weinbergsbesitzer. Du hast gerade die Nachricht vom Tod deines Sohnes erhalten. Was geht dir jetzt durch das Herz? Jetzt ist vorbei. Die fliegen raus und den Weinberg, den kriegen andere.
Jetzt habe ich das Wichtigste verloren. War es das wert?
War es das wert? Jetzt ist das Wertvollste, das Wichtigste in meinem Leben. Ja, meine ganze Zukunft ist jetzt dahin.
Ich kann es nicht glauben, diese Brutalität, ich werde es grausam rächen.
Dafür werden sie bezahlen. Ja, das lasse ich nicht auf mir sitzen, das kostet sie ihr Leben und noch mehr. Vielen Dank, Weinbergsbesitzer. Was meint ihr, wird der Besitzer mit diesen Weinbauern machen? Fragt Jesus. Er wird selbst kommen, sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Das darf niemals geschehen, riefen die Zuhörer entsetzt. Da sagt Jesus, was bedeutet die folgende Stelle in der Heiligen Schrift? Der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Er fügt hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zum Tode stürzen. Und auf wen der Stein fällt, der wird ihn zermalmen. Ich lade euch ein, dass wir Israel wieder verlassen, uns auf die Rückreise begeben, und uns hier im Saal mal umkugeln, wer sitzt neben, wir sind alle noch da. Und dann lade ich das Musikteam ein, dass wir noch mal ein Lied singen vor dem zweiten Teil. Vielen Dank.
Das alles nicht verdient, ging mir gerade so durch den Kopf, Menschenskinder, wenn jeder kriegen würde, was er verdient, wäre nicht lustig. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, da gibt es im Alten Testament eine Grundlage dafür. Das Alte Testament hat ganz wenig so Gleichnisse und so, aber eins ist das Lied vom Weinberg bei Jesaja. Und darauf bezieht sich, also Jesus nimmt dieses Lied und es passt zu der aktuellen Situation, in der er lebt, an. Der Punkt ist, viele kennen dieses Lied von seinen Zuhörern.
weil es handelt von Gottes Gericht über Israel. Im Bibliolog habe ich versucht, auf vier Dinge ein bisschen aufmerksam zu machen. Die Boten, den Weinbergsbesitzer, den Sohn und auf das Herz des Vaters. Die vier Punkte möchte ich noch ein bisschen sprechen. Der Weinbergbesitzer, der möchte außer Landes gehen, heißt es im Text, verpachtet sein Weinberg. Man weiß, zur Zeit Jesu war das gar nicht so unüblich, dass man, wenn man Grundbesitz hatte, uns ein bisschen entweder auf Reisen gehen musste, weil es notwendig war, oder ein bisschen luxuriöser leben wollte, dann hat man sich eine schöne Stadtwohnung genommen oder gebaut und hat den Weinberg andere bestellen lassen und hat von der Pacht gelebt. Und einmal im Jahr, nach der Ernte, hat man seinen vereinbarten Anteil bekommen. Gibt es auch heute, das ist nichts, was uns fremd ist. Da dieser Mann in der Geschichte reich und einflussreich ist, hat er genügend Leute, er muss die Pacht nicht selber eintreiben. So, er schickt jemand, der das für ihn tut. Jetzt wird aber der erste Bote gar nicht freundlich behandelt. Er wird geschlagen, ja, und mit leeren Händen weggeschickt. Der zweite wird auch geschlagen, der wird noch verspottet und verhöhnt und auch weggeschickt. Und vom dritten heißt es dann, der wurde blutig geschlagen und regelrecht aus dem Weinberg rausgeprügelt. Bei jedem Boten wird es gefühlt so ein bisschen schlimmer. Es stellt sich natürlich die Frage, wer sind eigentlich diese Pächter? Ja, diese Typen, dieses unverschämte Pack, die so außerhalb jeglicher Absprache, jeglichen Vertrags handeln, die einfach brechen. Die Leute haben damals relativ schnell verstanden, dass es sich hier um die Führer des Volkes handelt. Es zeigt die Reaktion in Vers 16, ah, das darf aber niemals so passieren, oder natürlich noch mehr der anschließende Vers, den habe ich jetzt nicht vorgelesen, ganz am Schluss heißt es, und die Schriftgelehrten und Hohenpriester trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde, und fürchteten aber das Volk, denn sie verstanden, dass er dieses Gleichnis wegen ihnen gesagt hatte. Also die wussten ganz genau, wo der Hammer hängt. Die Anführer lebten nur auf sich bezogen, ihr Denken, ihr Wohl, ihre Theologie. Hauptsache, es passt für sie alles zusammen. Wem würde das Gleichnis wohl heute gelten? Ganz oben der Kirchenleitung, dem Gnadauer Verband, den Gemeindeleitern vor Ort, dem Vorstand oder uns allen. Ich denke, das Gleichnis gilt eigentlich allen, die Jesus nachfolgen oder es zumindest behaupten. Allen, die meinen, ihre Form von Glauben, ihr Bibelverständnis wäre das einzig Wahre. Also gilt es mir. Hat da ein Bote Jesu eigentlich überhaupt eine Chance, wenn er dann auf diese Missstände aufmerksam macht? Die Frage, die der Text mir hier stellt, ist: Bist du bereit, neu auf Jesus zu hören? Oder gilt es nur, wenn es meinem Verständnis entspricht? Wie viele Boten jage ich fort? Damit komme ich zum Weinbergsbesitzer. Der klingt in dem Text, zumindest wenn ich so im Deutschen lese, etwas ratlos. Was soll ich jetzt tun? Aber im Grunde genommen kocht er vor Wut. Ungefähr vor 1000 Jahren schreibt Rabbi Nissim zum Auszug aus Ägypten. Ja, er vergleicht es wie ein Priester, der einen Feigengarten hat, und im Feigengarten, da ist ein Begräbnisplatz. Er ist also unrein nach jüdischem Denken. Und als die Feigen reif sind, sagt er zu einem Arbeiter, jetzt geh zum Winzer und sage ihm, er soll mir ein paar Feigen bringen. Der Arbeiter richtet es aus. Nur Winzer fragt, wer ist denn das, der Weinbergsbesitzer? Was hat denn der mir zu sagen? Was hat der dir zu sagen? Geh du an deine Arbeit. Und das sagt der Priester, als es hört, dann gehe ich eben selbst in den Garten. Und ein anderer wirft, ein Moment, dort ist doch alles unrein, dort kannst du doch nicht hin. Und der Priester sagt, und wenn 100 Dinge da unrein sind, mein Bote soll nicht beschämt werden. Da zieht Rabbi Nissim die Parallele zum Auszug aus Ägypten. Der Mose war ja beim Pharao. 9 Plagen und er wird abgewiesen. Und dann wird ihm gesagt, pass auf Junge, wenn du mir noch einmal unter die Augen trittst, dann war es das mit dir. Mose wurde vom Pharao beschämt, herabgewürdigt, sogar mit dem Tode bedroht, wenn er nochmal vor ihm erscheint. Und dann heißt es, und so spricht der Herr, um Mitternacht will ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land soll sterben. Und dabei weist Rabbi Nissim drauf an, bisher kamen die Plagen, bisher hat er irgendwas geschickt, bisher waren irgendwie immer die Bote, aber jetzt wurde mein Bote so beschämt und jetzt komme ich selber. Wenn ihr meinen Boten Mose so beschämt, komme ich, um euch zu strafen. Persönliche Ehre ist im Nahen Osten sehr, sehr wichtig. Eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Und Gott fragt, wie behandelt ihr meinen Boten? Ihr weist ihn ab. Bei Mose ist die Reaktion, ich komme selbst. Und als dann Gott kam, kam die furchtbarste Katastrophe über Ägypten, die sie je gesehen hatten. Schlimmer als alles, was sie sich vorstellen konnten. In unserem Gleichnis schickt der Weinbergsbesitzer den Sohn. Wir haben vorhin über den Sohn nachgedacht. Wie hat er reagiert? Da war dabei Angst. Da war dabei, jawohl, ich richte das. Da war aber auch dabei, ja, allein fühle ich mich da dabei nicht richtig wohl. Wie? Kann das nicht wer anders machen? Kann man nicht Polizei oder Soldaten schicken? Bei uns wäre das normal. Jesus ist nicht immer glücklich mit seinem Auftrag, den er hat. Johannes 17 lesen, da kommt so raus, wie sehr er sich eigentlich heimsehnt in das Reich des Vaters. Und das, was mit Sicherheit alle von uns im Kopf haben, ist, wie er kurz vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane mit dem Vater ringt. Hey, wenn es irgendwie eine Chance gibt, einen anderen Weg zu machen, einen anderen Weg zu gehen, dann lass uns den gehen. Aber schließlich geht er gehorsam den Weg, so wie der Vater es will, so wie es geplant war. Und so sendet auch hier der Weinbergsbesitzer seinen Sohn. Wenn der Sohn kommt, der Erbe, dann ist es wie wenn der Herr selber kommt. Und das stellt auch die Bibel in Bezug auf Jesus klar. Wo Jesus in die Welt kommt. Ja? Als Jesus dann getauft wird, kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, das ist mein lieber Sohn. Auf den sollt ihr hören. Und im Umkehrschluss sagt dann Jesus später auch noch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Weinbergsbesitzer denkt, wenn mein Sohn geht, ist es wie wenn ich selber komme, vor dem werden sie Respekt haben, so heißt es im Text. Es ist schon überraschend, dass der Sohn wirklich ganz allein und völlig schutzlos geht, so ganz ohne Eskorte, vor allem nach dem, was vorher passiert ist. So, die Pächter, die denken anders als der Weinbergsbesitzer, sagen, hey, wenn wir jetzt den Sohn töten, dann gehört der Weinberg uns. Und die haben gar nicht so Unrecht. Ja? In einer Mischna heißt es, in Besitznahmen von Häusern, Zisternen, Ölpressen und bewässerten Feldern und all dessen, was dauernden Gewinn bringt, deren Inbesitznahme hat 3 Jahre von Tag zu erfolgen. Ersitzungsrecht nennt man das. Und es sagt was aus über die Mentalität der Pächter. Ja, wenn wir den Weinberg 3 Jahre besetzt halten und es macht in uns keiner streitig, gehört er uns. Und den Mord am Sohn muss man uns erstmal nachweisen. Gott sendet seinen Sohn in diese Welt. Das ist natürlich der Gedanke. Er sendet ihn in eine Welt, wie in dem Beispiel von dem Priester mit dem Feigengarten, die Welt in eine unreine Welt, in eine Welt, die nichts von Gott wissen will. Aber er liebt die Menschen, die er geschaffen hat, so sehr. Der will sie retten. Der kommt klein, menschlich, verletzlich. Ich bin auf eine Geschichte gestoßen, vielleicht kennt sogar jemand, Anfang der 80er Jahre. Also ich war dann 14, so ungefähr. Besten Konfirmandenalter, gell? Da wurde der jordanische König von seinem Geheimdienst informiert, dass ungefähr 75 Offiziere versammelt hätten, um die letzten Schritte für einen Militärputsch zu planen. Und dann wurde eigentlich gefragt, hey, sollen wir Polizei hinschicken und die nehmen die fest? Der König sagt, nein, das machen wir nicht. Gebt mir einen kleinen Hubschrauber, der fliegt mit einem Piloten dahin, landet auf dem Dach des Gebäudes, da unten hat man ja meistens Flachdächer, sagt zu seinem Piloten, wenn du Schüsse hörst, flieg sofort weg. Und er steigt mehrere Treppen hinunter und steht plötzlich mitten unter diesen 75 Männern. Unbewaffnet und völlig unerwartet. Und er sagt, meine Herren, ich habe gehört, dass Sie heute Abend die letzten Pläne für den Umsturz meiner Regierung planen, um mich zu entmachten und eine Militärdiktatur zu errichten. Wenn Sie das tun, wird die Armee auseinanderbrechen und es gibt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Zehntausende unschuldiger Menschen werden sterben. Hier bin ich. Tötet mich und machen Sie dann weiter. So muss wenigstens nur ein Mensch sterben. Der Putsch fand nie statt. König Hussein entschied sich für absolute Verletzlichkeit. Und durch seinen Edelmut hat er das letzte Ehrgefühl in diesen Rebellen entfacht und sie haben sich ihm wieder unterworfen. Im Gleichnis geht es ein bisschen anders aus. Hier wird der Sohn getötet. Als Jesus dann hinterher fragt, ja, wie wird der Weinbergsbesitzer jetzt reagieren, ist für die Zuhörer völlig klar, er wird selbst kommen, sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Aber Jesu Antwort ist eine andere. Und damit komme ich zum vierten und letzten Punkt, des Herz des Vaters. Rein menschlich gesehen muss es dem Weinbergsbesitzer, ja jedem Vater eigentlich, jeder Mutter auch, das Herz zerreißen, wenn eins seiner Kinder stirbt. Es gibt kaum was Schlimmeres, als sein eigenes Kind zu Grabe zu tragen. Und zumindest in diesem Punkt bin ich ziemlich überzeugt, geht es Gott nicht anders wie uns. Aber Gott sieht die Dinge anders. Er sieht die vielen Menschen, Milliarden, verloren. getrennt von ihm, losgelöst von der Hand des Schöpfers. Und er möchte nur eins: diese Verlorenen zu sich ziehen. Und deswegen macht er etwas, was kein Vater tun würde. Ja, wir hatten vorher, es kam ein Bibliolog, ich zeige es denen. Ja, die Rache ist mein. Aber Gott wandelt seinen Zorn über die Sünde und Verdorbenheit der Menschen um in Gnade. Er reißt sich buchstäblich das Herz aus der Brust und schickt seinen Sohn. Er schickt ihn, um die Last, um die Schuld der Welt zu tragen. Ganz allein, verletzlich, angreifbar und bereit, alle Schuld auf sich zu nehmen. Bereit, alle Strafe auf sich zu nehmen. Die Strafe, die eigentlich die Weingärtner verdient hätten. Die Strafe, die die Führer Israels verdient hätten. Die Strafe, die ich verdient hätte. Jesaja schreibt dazu: aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die gute Nachricht der heutigen Geschichte. Gott sandte seinen Sohn für dich. Gott sandte seinen Sohn für dich. Glaubst du das?